Lob und Dank sei dem Herrn. Wir glauben, dass alles möglich ist, wenn der Herr wirklich gegenwärtig ist. Der heutige Nachmittag wird von der letzten Israelreise ein wenig mitgeprägt sein. Und alle, die daran teilgenommen haben, es waren 50 an der Zahl, sind sicherlich so reich gesegnet worden. Und ich muss ehrlich zugeben, dass es auf mich einen unvergesslichen Eindruck gemacht hat. Gerade diese Tage, die wir gemeinsam im Lande der Bibel verbringen konnten. Und ich möchte diese Reise und die Städte oder die vielen Städten, die wir gesehen haben, als Anlass nehmen, um den göttlichen Gedanken zum Ausdruck zu bringen, dass eine Stätte ihre Bedeutung erst dann bekommt, wenn Gott sich das selbst offenbaren kann. Und ich möchte es am Schluss auf jeden Einzelnen übertragen, dass unser Leben, unser Dasein erst dann eine Bedeutung und einen Sinn bekommt, wenn Gott sich uns offenbaren konnte. Und wenn ich manchmal ein bisschen lauter werde, dann nicht um euch zu kränken, sondern weil ich innerlich bewegt bin von dem, was mir selber groß wird. Ab und zu wird mir eine Notiz geschrieben, dass ich leiser sein soll. Und ich möchte fragen, wie ist es heute? Ist es zu laut, zu leise? Geht's? Ist es gut? Und wenn es zu laut wird, dann haltet ein Ohr zu, aber lasst das andere offen und das Herz auch. Man kann die Dinge nicht immer so regulieren. Hier habe ich einen Schalter für die Anlage, aber hier ist noch kein Schalter eingebaut. Die Dinge gehen vollautomatisch. Und so wollen wir uns durch nichts stören lassen. Es kann der Feind sein, der plötzlich ablenkt und sagt, er könnte doch leiser sein. Irgendwie wird der Feind immer irgendetwas finden, uns abzulenken und des Segens zu berauben. Nehmen wir alle Dinge so, wie sie kommen, halten wir uns an nichts auf und danken wir Gott wirklich für alles, besonders für sein teures und heiliges Wort. Wie schon angedeutet, niemals haben die Dinge auf mich einen solchen Eindruck gemacht wie diesmal. Und ich möchte nur einige der Stätten hervorheben, die mir ganz besonders wichtig geworden sind. Und zwar deshalb, weil Gott da selbst etwas Außergewöhnliches getan hat. Bruder Branham sagte einmal, es gibt keinen heiligen Berg und keine heilige Stadt und keinen heiligen Menschen. Es gibt nur den heiligen Gott, der auf einen Berg, der in einen Menschen, ja, der sich offenbart. Von Natur aus ist alles so, wie es ist. Nur durch göttliche Offenbarung bekommt eine Stätte, ein Ort, eine Stadt, ein Land, ein Volk und der Einzelne eine außergewöhnliche Bedeutung. Als wir auf dem Berge Karmel waren und das große Denkmal mit dem Propheten Elia und dem Schwert in seiner Hand sahen, hätte es für mich keine Bedeutung, wenn ich nicht in 1. Könige im 18. Kapitel nachlesen könnte, in welch einer Weise Gott seinen Sieg durch seinen Knecht geoffenbart und die Herausforderung gegeben hatte, und zwar an das ganze Volk Israel. Wenn der Herr Gott ist, dann dienet ihm, ist Baal Gott, so dienet ihm. Aber hinket nicht auf beiden Seiten. Er hielt seine Ansprache vor dem Volk. Und wir wissen und kennen die Geschichte. Er hat den anderen den Vorrang gelassen und sagte, betet ihr zu eurem Gott. Und wenn wir die Geschichte ganz deutlich lesen, dann war der Altar Israels zerbrochen, er lag am Boden und die anderen hatten ihre Altäre aufgebaut. Aber zur Zeit des Abendopfers hat der Prophet Gottes den Altar aufgebaut und das Opfer darauf getan, hat einen Graben herumgezogen, Wasser hineingetan, um sicherzugehen, dass keiner ihm nachsagen könnte, er habe das Feuer an das Opfer selber getan. Wisst ihr, bei Gott sind alle Dinge möglich. Wir brauchen ihm nicht nachzuhelfen. Aber eins konnte er sagen, damit ihr wisst, dass ich dies alles nach dem Befehl oder dem Wort des Herrn getan habe. Elia tat es nicht, weil er es wollte, sondern weil Gott es ihm aufgetragen hatte. Seit dem Augenblick hat der Berg Karmel eine Bedeutung bekommen, weil Gott etwas Außergewöhnliches dargetan hat. Heute nur noch eine Gedenkstätte an das, was einmal geschah. Kommen wir zu der Stadt Jericho. Und das war vielleicht einmalig, was wir dieses Mal dort erlebt haben, dass plötzlich, während wir in der Stadt halten und die Wolken heraufziehen, was auch ungewöhnlich war zu der Zeit, und der erste Regenbogen wirklich von einem Ende bis zum anderen gespannt war, und wir hielten mit dem Bus, und während wir den einen Regenbogen anschauen, kommt der zweite über dem ersten hervor in herrlicher Majestät und Pracht. Mir war klar, wir hatten unsere jüdischen Brüder mit im Bus. Gott ist der Gott des Alten und des Neuen Testaments. Er hat seinen Bund mit Israel gemacht und mit der neutestamentlichen Gemeinde. Er steht zu seinem Wort. Für uns hätte Jericho kaum eine Bedeutung, wenn wir nicht wüssten, dass der Herr dem Josua die Aufgabe gegeben hat, das Land der Verheißung einzunehmen. Und gerade diese Stadt war befestigt mit den Mauern. Und sie zogen 7-mal herum und am 7. Tage nochmal 7-mal oder 6-mal, am 7. Tage 7-mal. Und schon fielen die Mauern der Stadt Jericho ein. Nicht, weil das Volk Gottes herumgezogen war, sondern weil Gott eine Verheißung gegeben hatte und sie diese Verheißung in ihrem Herzen getragen haben, bis zu der Stunde und dem Tage, an dem sie erfüllt wurde. Kinder Gottes sind Kinder der Verheißungen Gottes. Sie tragen die Verheißungen nicht nur einen Tag, sondern alle Tage bis zur Vollendung, bis zur Erfüllung dessen, was Gott in seinem Worte verheißen hat. Kommen wir auf den Berg Moria, dann lesen wir im Alten Testament, dass Gott der Herr dem Abraham gebot, nimm deinen Sohn Isaak, den du liebst, und opfere ihn auf dem Berge, den ich dir zeigen werde. Und nach 3 Tagen sah er diesen Berg. Und er wusste, das ist die Stätte. Und schon geschah etwas Außergewöhnliches. Der Herr griff ein und rief, Abraham, Abraham, tue es nicht. Dein Gehorsam mir gegenüber ist offenbar geworden. Und er schaute sich um und sah den Widder, der sich im Dickicht verlaufen hatte. Gott hat an all diesen Städten etwas ganz Besonderes getan. Gehen wir zum Garten Gethsemane, zu all diesen Städten, die heute von Tausenden besichtigt werden, und kommen wir gleich zum Hügel Golgatha. Was hätte uns dieser Hügel, an dem nichts Besonderes zu sehen ist, zu sagen oder zu bedeuten? Es ist nicht der Hügel, es ist nicht die Stätte, es ist nicht der Ort. Es ist das, was Gott für uns getan hat. Wir gehen nicht hin, um eine Stätte zu bewundern. Wir begreifen den Sinn und die Bedeutung dessen, was Gott dort getan hat. Sonst wäre der Ort genau solch ein Ort wie alle anderen auch. Sicher, schon rein äußerlich sieht's ja wie ein Schädel aus und daher auch Schädelstätte genannt. Aber wenn wir nicht wüssten, dass unser Herr dort sein Blut und Leben gelassen hat, was nützte uns die Stätte? Absolut gar nichts. Und heute gehen Tausende und Abertausende daran vorbei und es hat ihnen nichts zu sagen. Kommen wir zu der Grabstätte. Was würde es mir und dir nützen zu wissen, dass Josef von Arimathea ein Grab hatte, in das Jesus gelegt wurde? Selbst dein und mein Hineingehen würde nichts Nütze sein, wenn wir nicht mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden sein würden und ihm aus Gnaden folgen könnten. Wir könnten viele dieser Stätten noch erwähnen. Denkmäler mögen hier und da sein. Jetzt kommen wir zu dir und zu mir. Jetzt kommen wir zu der Gemeinde des lebendigen Gottes, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, zu denen, die das Erstgeburtsrecht haben und damit eine Verantwortung vor Gott tragen und übernommen haben. Wir sehen die Gemeinde am Anfang in ihrer von Gott bestimmten Ordnung, unter der Leitung des Heiligen Geistes, aber auch die neutestamentliche Gemeinde kann zu einem Denkmal werden an die Erinnerung dessen, was einmal geschah, ohne ein lebendiges, gegenwärtiges Zeugnis zu haben von dem, was Gott jetzt tut. Und wisst ihr, als wir diesmal an der Klagemauer waren und Bruder Goldner einige Dinge erklärte, ging es mir sehr zu Herzen. Er sagte unter anderem, kein Jude verrichtet hier sein Gebet an der Klagemauer, ohne darum zu bitten, dass der Tempel wieder aufgerichtet und dass Gott mit seiner Herrlichkeit herabkommt und der Messias Einzug halten kann. Und als dieser Mann mir dort an der Klagemauer diese Worte sagte, ging es mir sehr zu Herzen. Ein wahrer Jude, der nach Jerusalem, nach Israel zurückgekehrt ist, geht nicht nur an die Klagemauer, um sein Herz auszuschütten und seine eigenen Nöte vor Gott zu bringen. Er hat ein Hauptziel, und das ist, dass Gott zu seinem Recht und dass die Dinge, die verheißen sind, ihre Erfüllung finden sollen. Und ich kam zu dem Schluss, wenn wir als Gemeinde des lebendigen Gottes unsere Nöte, unsere Sorgen, unsere Fürbitten, unsere Gebetsanliegen, die persönlicher Art sein mögen, vor Gott gebracht haben, dann sollte es nicht fehlen, dass wir es dem Herrn immer wieder neu hinlegen und sagen, o Gott, baue du deine Gemeinde wieder auf. Erbarme dich deines Volkes. Führe nicht nur zusammen, sondern richte den Tempel Gottes wieder auf. Und wir wissen, gemäß dem Neuen Testament ist die Gemeinde der Tempel des lebendigen Gottes. Wir kommen nicht nur zusammen, um unsere Nöte zu präsentieren. Wir kommen zusammen, damit Gott einen neuen Tempel aus lebendigen Bausteinen zusammenfügen kann. Eine Wohnung Gottes muss entstehen, damit seine Herrlichkeit herabkommen kann. Es waren sehr, sehr viele Lektionen, die mir diesmal zuteil geworden sind, die ich vielleicht die anderen Male übersehen hatte. Und eins, was mir ganz besonders auffiel, ich hab's hier auf einer kleinen Zeichnung bildlich dargestellt, eigentlich für alle christlichen Gemeinschaften und Gemeinden ein direktes Bild auf unsere Zeit. Wir wurden an die Klagemauer, in die Nebenräume geführt, in denen die Juden den Talmud lesen, sich darin vertiefen und die anderen Bücher, fünf an der Zahl, die ihnen zur Verfügung stehen. Und als ich darum bat, in den Talmud hineinzuschauen, geschah Folgendes. Und ich habe es mir auf diesem Zettel, auf diesem DIN A4-Bogen einmal bildlich dargestellt. Ihr könnt es von dort aus nicht sehen. Auf dieser Seite des Talmuds war aus der Tora nur ein ganz wenig geschrieben. Die Tora sind ja die fünf Bücher Mose. Das ist die Tora. Und auf dieser Seite des Talmuds war nur ein ganz geringer Teil auf der Mitte des Blattes aus der Tora. Rechtsauslegungen von einem Rabbiner, Linksauslegungen von dem zweiten Rabbiner, oben Auslegungen, unten Auslegungen. Nur dieser winzige Teil auf der Seite war im Grunde genommen Wort Gottes, nämlich das, was Gott der Herr in den fünf Büchern Mose zu dem Volke Israel gesprochen hat. Und als Bruder Goldner uns, und es sind einige Brüder hier, diese Dinge erklärte, ging es mir auch sehr zu Herzen. Leben wir nicht in einer Zeit, wo ein winziger Teil aus dem Worte Gottes genommen wird und rechts und links, oben und unten sind die Deutungen der verschiedensten Gelehrten. Und als ich die Frage stellte, wozu diese Deutungen, das, was in der Tora ist, würde doch genügen. Ja, es waren besonders Gelehrte und so weiter. Wir sehen, dass die Abweichungen nicht erst seit gestern oder seit vorgestern gekommen sind. Schon in den Tagen Jesu hat unser Herr gesagt, ihr setzt das Wort Gottes außer Kraft, weil ihr Menschensatzungen an deren Stelle gesetzt habt. Rechts und links die Deutungen und nur ein ganz kleiner Text aus der Tora. Mir persönlich war das eine ganze Predigt, ich kann sie nicht erklären. Ich sagte, mein Gott, hilf mir. Ich will nicht das, was rechts oder links, unten oder oben steht, nur das, was aus deinem Munde hervorgegangen ist. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergangen ist. Und dann der Gipfel des Ganzen bestand darin, nachdem wir diese Bücher, die übrigens einen sehr kostbaren Einband haben, die sich überall sehen lassen können, dann kam der Gipfel des Ganzen. Und da nimmt unser Bruder Goldner ein sehr schön eingefasstes Buch und sagt, dies ist das Buch der Deutungen der Deutungen. Und dann wusste ich natürlich ganz und gar Bescheid. Nicht nur die Tora und rechts und links die Deutungen, sondern dann ein ganzes Buch über die Deutungen. Wenn wir uns an die eigene Brust schlagen und wirklich vor dem Angesicht Gottes stille werden, dann müssen wir sagen, dass es sich in der Christenheit wiederholt hat. Es sind so viele Deutungen gewesen, nicht nur rechts und links, unten und oben, sondern ganze Bücher sind voll mit Deutungen der Heiligen Schrift. Und ins ganz Besondere gehen meine Gedanken an das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung Jesu Christi. Wie viel Deutungen sind da gegeben worden? Wie viele Bücher sind geschrieben worden? Und der eine hat's von dem anderen in etwa übernommen und seine Deutungen noch den anderen Deutungen hinzugefügt, bis schlussendlich von der wirklichen Bedeutung dessen, was Gott geredet hatte, nicht mehr viel übrig geblieben ist. Dann aber wissen wir, hat es Gott gefallen, gerade in unserer Zeit einen Mann zu nehmen, der gar nicht deuten brauchte, einen Mann, der als Prophet Gottes von Geburt an bestätigt wurde, dem das Wort des Herrn durch göttliche Inspiration zuteil geworden ist, keine Deutung, sondern Offenbarung dessen, von dem der Prophet Daniel im 12. Kapitel sagt, halte unter Verschluss und versiegle die Worte bis zur Endzeit. Dann werden viele sie durchforschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Wir mögen manchmal die Frage in uns aufkommen lassen, was haben wir anderen voraus? Und ich bin der allerletzte, der einen Vergleich zu ziehen wagt. Aber eins darf ich sagen, genauso wie alle, die der Predigt Johannes des Täufers zugehört haben, auf das erste Kommen Christi vorbereitet wurden, so werden schlussendlich alle, die auf die Botschaft, die Gott nach seinem Ratschluss durch Bruder Branham gegeben hat, auf die Wiederkunft Jesu Christi zubereitet werden. Ich kann nicht anders. So hat es Gott verheißen, so hat er es vor unseren Augen erfüllt. Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass ja jeder Bescheid weiß und dass es keines besonderen Auftrages oder gar eines Propheten bedarf, um uns das Wort Gottes zu offenbaren. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, hatten wir nicht die Bibel zig Jahre in unseren Häusern? Haben wir nicht alle Tag für Tag gelesen? Und ich habe mir eines zur Aufgabe gemacht im Jahre 1949, als ich mein Leben Gott weihte, dass ich jeden Tag in der Bibel lesen und jeden Tag im Gebet vor Gott sein würde. Daraus resultiert, dass man die Bibel nicht nur einmal, sondern öfters gelesen hat. Und trotzdem blieben Dinge, die zum prophetischen Teil der Heilsgeschichte gehören, die uns allen nicht zugänglich waren. Und dann erfüllte sich Gottes Wort und er sandte den einfachsten Menschen, den es auf Erden geben konnte. Ich habe noch keinen gehört als Amerikaner, der solch ein schlechtes Englisch gesprochen, noch keinen, der die Grammatik so wenig beherrschte. Und dennoch gefiel es Gott, das, was nichts ist, vor der Welt zu nehmen, um die Weisen und die Gelehrten, die deuten und schreiben konnten, um sie zurückzulassen und einen einfachen Mann zu nehmen und durch ihn zu reden. Und wir sind überzeugt, wenn wir dieser göttlichen Offenbarung Glauben schenken, und es sollte niemand unter uns sein, der sich darüber erhebt und sagt, na ja, hier hat er vielleicht auch nicht recht gehabt. Wisst ihr, man kann ab und zu in eine Prüfung hineingeführt werden. Achten wir darauf, was der Feind in dieser Prüfung will, und achten wir darauf, was Gott mit dieser Prüfung bezwecken möchte. Als wir jetzt in Israel waren, da sagte uns Bruder Goldner, ihr werdet beobachten, dass jeder Soldat, den ihr seht, mit seiner vollen Ausrüstung unterwegs ist. Er sagte, es gibt hierzulande keinen Soldaten, es sei denn, er hat seine volle Ausrüstung bei sich. Und das war mir schon wieder eine Predigt. Wir als Kinder Gottes sollten die volle Waffenrüstung Gottes anziehen. Das Volk Israel ist von den Feindesmächten bedroht. Jeden Augenblick könnte der Einsatz gefordert sein und man muss für den Augenblick voll gewappnet sein. Eine ganze Predigt für mich, vielleicht ein einfacher Satz für Bruder Goldner, für mich eine ganze Predigt. Jeder Gläubige, du und ich, lieber Bruder, liebe Schwester, werte Freunde, wir sollten gewappnet sein für den Überfall. Und davor ist niemand geschützt und keiner sicher. Ich las heute Morgen noch im Hiob, wohl im ersten Kapitel. Er hatte eins auf dem Herzen, für sich und seine ganze Familie zu sorgen. Und es steht dort geschrieben, dass sich die Kinder bei den Geburtstagen versammelten und dass sie Feste feierten und dass Hiob als Vater so bewegt war in seinem Herzen, dass er anschließend nach jedem Fest Brandopfer darbrachte für jedes seiner Kinder aus Besorgnis, dass ja nicht der Segen Gottes von ihnen weichen möchte. Und dann kommt der Tag, wo sie wieder zusammen sind und das Haus bricht über sie alle herein und auf einen Schlag sind sie alle tot. Und der Hiob mag sich gefragt haben, jedes Mal hab ich das Brandopfer dargebracht und nun sind sie alle begraben. Aber eins wissen wir, er konnte sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Er war innerlich stille, obwohl nach außen doch alles zerstört, alles vernichtet, zerschlagen am Boden lag und er hatte von sich aus alles getan, was ein Vater für seine Kinder tun konnte oder für seine Familie. Und dann der Schlag. Innerlich war er gewappnet. Er hat nicht mit Gott gehadert und gesagt, Herr, das begreife ich nicht. Ich habe dir gedient. Jetzt hast du das und das zugelassen. Mir sind die Dinge passiert. Was werden jetzt all die anderen Leute sagen? Wie werden sie über mich denken? Wie werden sie über mich reden? Das alles ist mir widerfahren. Hiob war unbesorgt. Er wusste genau, der Schlag kam nicht von Gott, der kam immer vom Feind. Und das müssen wir begreifen. Die Angriffe, die Schläge, die Verleumdungen, sie kommen nicht von Gott, sie kommen vom Feinde. Auch wenn sie manchmal durch Gläubige kommen, wisst ihr, dass der Teufel durch Ungläubige nicht viel ausrichten kann. Am meisten kann er durch die Gläubigen ausrichten, weil die Gläubigen ja unter den Gläubigen sind und gerade da, wo sie zum Segen sein sollten, richten sie großen Schaden an. Das nämlich, was außerhalb der Gemeinde geschieht, ist nicht zu unserem Schaden. Das aber, was innerlich in der Gemeinde geschieht, kann sehr schnell zu unserem Schaden gereichen. Eine Sache, die ich heute an dieser Stätte doch sagen muss und auch sagen werde, ist folgende. Als Bruder Branham in der Predigt Gemeindeordnung den Satz ausgesprochen hat, dass keine Weissagung und keine Zungenauslegung angenommen werden darf, es sei denn, zwei oder drei Zeugen mit der Gabe der Unterscheidung haben vor dem Angesicht Gottes die Gewissheit bekommen, dass die Sache wirklich von Gott ist. Wisst ihr, man kann selbst mit Offenbarungen so viel Schaden anrichten, den man nicht wieder gut machen kann. Und wenn jemand eine Offenbarung von Gott hat, dann würde ich heute an diesem Tage wirklich darum bitten, wie es Bruder Branham angeordnet hat. Man schreibe sie auf, lege sie auf das Pult, teile sie keinem einzigen Menschen mit und dann mögen sich einige Brüder, die die Gabe der Unterscheidung haben, finden, die darüber beten und sich von Gott Klarheit schenken lassen, ob die Sache wirklich von Gott ist. Und wenn sie von Gott ist, dann muss sie dem ganzen Volke Gottes mitgeteilt werden. Ist sie nicht von Gott, dann lassen wir sie selber fahren. Wisst ihr, wir sind alles nur Menschen. Und wir können sogar Dinge in Traumgesichten so klar und deutlich hören und sehen. Und sie mögen so reell, so Wirklichkeit sein, dass man völlig überzeugt ist, die Sache ist von Gott. Und eines Tages, als eine teure Schwester zu Bruder Branham kam und ihm eine dieser Traumgesichte gab, sagte er zu ihr, Schwester, das ist, in Englisch, mighty fine, also wirklich herrlich und hört sich gut an und nach außen war es auch so. Und dann kommt der schlichte Satz, aber der Teufel hat's dir gegeben. Das hätte ich und niemand erwartet, dass dahinter solch ein Satz kommen würde. Wir sind manchmal von uns überzeugt und von dem, was wir erlebt haben. Aber wir müssen bereit sein, alle Dinge in eine Prüfung hineinzubringen, damit endlich einmal unsere Deutungen und unser eigenes Tun zum Stillstand gebracht wird, damit Gott sich selbst unter seinem Volke so offenbaren könnte, wie er es sich vorgenommen hat. Wir leben in der letzten Zeit, wir glauben an alle Gaben, an Offenbarungen, aber wir glauben, dass jede Offenbarung, die von Gott kommt, zur Auferbauung des Einzelnen und zur Auferbauung der gesamten Gemeinde führt. Wir glauben nicht, dass Gott Hader oder irgendetwas haben möchte, sondern Gott ist daran interessiert, dass wir ein Herz und eine Seele werden und wie geschrieben steht, dass wir alle von Gott gelehrt sind. Und wenn wir dahin kommen, dass wir unserem Gott völlig vertrauen und nicht sagen, jawohl, weil ich es bin, deshalb stimmt es. Ich kann euch sagen, wir wären nicht die Ersten, die sich in solchen Dingen schon getäuscht haben. Das Sicherste und ewig Bleibende ist Gottes Wort. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und da muss ich sagen, wenn geschrieben steht, eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure Jünglinge werden Gesichter sehen, eure Ältesten werden Offenbarungen in Träumen empfangen. Ein neutestamentlicher Traum ist keine versteckte Sache, sondern wie zum Beispiel Josef, als er darüber nachdachte, Maria heimlich zu verlassen, sprach der Engel des Herrn zu ihm in einem Traum ganz klar und deutlich, ohne dass jemand eine Auslegung geben musste. Wie viel Not ist schon durch Auslegungen, die rechts und links, oben und unten gegeben werden. Lasst uns zum Worte Gottes zurückkehren. Und wenn wir 1. Korinther 12 lesen, da steht wörtlich, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen, nämlich zur Auferbauung des Leibes Jesu Christi. Alles, was von Gott kommt, führt zusammen. Es vereint, es verbindet, es heilt, es hilft, es baut auf. Wir fühlen uns wohl in der Gegenwart eines Menschen, der in der Gegenwart Gottes war und dem in der Gegenwart Gottes etwas zuteil geworden ist. Da ist keine Rechthaberei, kein eigenes Ich, kein eigenes Deuten, da ist Liebe Gottes, die über allem steht und die den Sieg Gottes wie in einem Triumph offenbart. Wenn wir an die Stätten denken, die man sehen kann als ein Gedächtnis, so habe ich bereits gesagt, nur da, wo Gott sich wirklich offenbaren kann, entsteht nicht nur ein Denkmal, sondern ein lebendiges Zeugnis. Wenn ich auf dem Berge Karmel ein Denkmal von Elia sehe, das nützt mir heute gar nichts. Aber wenn die Stunde kommen wird, in der Mose und Elia über die Straßen Jerusalems ziehen werden und weissagen, dann werden sie nicht als Denkmal dastehen, das man bewundert, sondern als lebendige Zeugen zu einem Zeugnis des lebendigen Gottes und zur Offenbarung des prophetischen Wortes. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist kein totes Denkmal, sondern ein lebendiges Zeugnis von dem, was Gott bis auf diesen Tag auf dieser Erde tut. Ihr wisst, ich bin ja auf meinen Flügen, ohne dass es mich einen Franken kostete, schon einige Male in Rom gewesen. Und dort ist Petrus in voller Größe und alle Menschen, die dorthin kommen und des römischen Glaubens sind, sie küssen seinen Fuß. Und wenn man das so beobachtet, von dem, was Petrus in den Augen Gottes war, und von dem, was Petrus in den Augen der Menschen ist, dann muss man sagen, ein Mann, der zu einem lebendigen Zeugnis geworden ist, der sagen konnte, Gold und Silber haben wir nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und wandle. Petrus und Johannes waren nicht ein totes Gedächtnis an das, was Gott einmal getan hatte. Sie waren ein wandelndes Zeugnis von der Gegenwart des lebendigen Gottes. Bist du ein Denkmal, das vielleicht an irgendetwas erinnert, das Gott einmal vor vielen Jahren getan hat? Oder bist du ein lebendiges, auf dieser Erde wandelndes Zeugnis von der Gegenwart des lebendigen Gottes, von dem, was Gott in dieser Zeit getan hat? Das ist der große Unterschied. Menschen, die in der Vergangenheit leben, sie weisen auf die Vergangenheit zurück. Menschen, die in der Gegenwart leben, befassen sich mit dem, was gegenwärtig geschieht. Und wir beobachten nicht nur die Dinge, die äußerlich geschehen, auch das war mir in Israel vergönnt, während alle anderen auf die Festung Masada hochgingen, ging ich zu einem Stützpunkt der israelischen Armee, denn ich wollte diesen Berg nicht erklimmen. Und man ließ mich mit Shalom und mit Freuden das alles sehen, was da so war. Und ich sah den einen Mann, wie er am Fernrohr saß und hat immer nur Feindesboden in Augen gehabt. Er saß dort als Wächter verantwortlich, um jeden Augenblick auf der Hut zu sein, falls eine Bewegung von Truppen auf der anderen Seite zu sehen wäre, dann müsste er es melden. Und ich bat ihn höflich, ob ich mal durchschauen dürfte, denn ich habe es auch mit Feindesmächten zu tun. Und er sagte, bitteschön. Und ich setzte mich dorthin und habe beobachten können. Es ist sagenhaft, wie weit man sehen kann und wie deutlich die Dinge alle dort erscheinen. Sie sind auf der Hut. Einer muss immer da sein und muss schauen. Er muss beobachten. Da sind die Funkgeräte, hier vor seinen Augen das Fernrohr. Er sitzt oder steht dort und hat eine Aufgabe zu erfüllen. Wenn wir das Wort des Propheten Jesaja nehmen. Wächter, wie spät ist in der Nacht? Merken wir nicht, dass all diese Dinge vorwärts schreiten und dass das Kommen des Herrn nahe rückt und dass wir alle Dinge beiseite legen müssen, die zur fleischlichen, zur Natur des alten Adam gehören und erneuert werden im tiefsten Inneren unseres Herzens, nicht durch unsere Vorsätze, sondern durch die Gnade unseres Gottes, der sein Wort sendet, um uns gesund zu machen, und durch die Kraft seines Blutes und seines Geistes in uns die Erneuerung vollzieht. Vieles könnte gesagt werden, aber möge Gott aus dieser Lektion heute Nachmittag eins in unsere Herzen hineinschreiben. Man kann die verschiedensten Orte, die in der Bibel beschrieben werden, sehen. Man kann die Apostelgeschichte nachlesen von dem, was Gott in der Gemeinde getan hat. Wir werden nicht eher zufrieden sein, bis wir die völlige Wiedererstattung, bis wir zur Gemeinde des lebendigen Gottes geworden sind, die nicht als Denkmal betrachtet, sondern als ein lebendiges Zeugnis Gottes hier auf Erden sein kann. Wisst ihr, selbst die Dinge, die Gott durch Bruder Branham getan hat, die ja so gewaltig und einmalig waren, aber auch daraus könnte man ein Denkmal machen, dabei stehen bleiben und es bewundern, und wem würde es dann helfen? Möge Gott dich, möge er mich zu einem wirklich lebendigen Zeugnis machen? Möchten unsere Aussprüche wie Worte Gottes sein? Und ich musste in der letzten Zeit gerade über dieses Wort sehr viel nachdenken. Als Paulus an die Gemeinde schrieb, eure Worte seien wie Aussprüche Gottes. Ihr wisst, ein Ausspruch Gottes im Munde eines Propheten war eine Weissagung, ein Reden Gottes durch den Mund eines Menschen, der Gott zur Verfügung stand. Und hat nicht Mose gesagt, als zwei zurückgeblieben waren im Lager, über die der Geist Gottes gekommen war, ich wünschte, das ganze Volk würde zu Propheten werden. Und wenn wir als Kinder Gottes eine prophetische Botschaft des geoffenbarten Wortes empfangen haben, dann stelle ich mir die Frage und ich stelle sie dir, sind meine Worte Aussprüche Gottes oder wessen Aussprüche sind sie? Sprechen wir die Sprache Gottes? Haben wir uns in allen Dingen auf die Seite Gottes gestellt? Haben wir begriffen, was wir Gott und was wir einander in dieser Stunde schuldig sind? Und wenn wir das begriffen haben, dann wird derselbe Geist der Prophetie, der auf Bruder Branham, der auf allen Propheten ruhte, wird dann auf uns ruhen, und dann werden wir vereinigt sein unter einem Haupt, Jesus Christus, und als Glieder zusammengefügt. Und wenn die Juden dort an der Klagemauer darum bitten, dass der Tempel wieder aufgebaut und Gott mit seiner Herrlichkeit herabkommen kann, wie viel mehr sollten wir als Gemeinde des lebendigen Gottes wirklich darum bitten. O Gott, baue du selbst deine Gemeinde. Es geht nicht nur um dich und um mich. Es geht um uns alle. Und wenn wir das begriffen haben, dass wir zusammen gehören als eine Erstlingsschar, und ich sage euch, in jedem Gemeindezeitalter waren die Erstlinge diejenigen, die das von Gott geoffenbarte Wort für ihre Zeit von Herzen geglaubt und aufgenommen haben. Und deshalb wage ich zu sagen, dass wir Gnade vor Gott gefunden haben. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, sondern der Offenbarung des göttlichen prophetischen Wortes für die Zeit, in der wir leben. Und da mögen Deutungen rechts und links, oben und unten sein, mich gehen all die Deutungen nichts an. Nur das, was der Mund des Herrn geredet hat, das wird in Erfüllung gehen. Ihr fällt der Himmel, ehe mich täuscht sein Wort. Gemeinde des lebendigen Gottes ist kein Denkmal, sondern ein lebendiger Organismus des Leibes Jesu Christi, angetan mit der Auferstehungskraft unseres Herrn. Und wir warten auf die Verwandlung unserer Leiber. Und Gott, der ja begonnen hat, er wird auch aus Gnaden vollenden. Lasst mich schließen, indem ich die Gedanken des zu Anfang gelesenen Wortes noch einmal streife. Preiset den Herrn, ruft seinen Namen an, macht seine Taten unter den Völkern bekannt. Singet ihm, spielet ihm, redet von all seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Merkt ihr die Anrede? Immer sein, Bezug nehmend auf den Herrn. Nicht rühmt euch des Mose oder des Aaron, durch den Gott oder durch die Gott Großes getan hat. Singet und spielet ihm. Macht seine Taten unter den Völkern bekannt. Redet von all seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Und es geht weiter und weiter. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke. Suchet sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt seiner Wunder, die er getan, seiner Zeichen und der Urteilssprüche seines Mundes. Ja, hier geht's immer um seines, Bezug nehmend auf Gott, den Herrn. Wisst ihr, wenn wir von dem reden, was Gott getan hat, das verbindet, das baut auf, das tut sowohl, und das brauchen wir alle. Rühmt seinen Namen, rühmt die Erlösung, die er vollbracht hat, verkündigt das, was er getan hat. Lasst mich abschließend sagen, unser Leben wird nur dann ein lebendiges Zeugnis sein können, wenn sich der lebendige Gott in uns und durch uns offenbaren kann. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn er sich uns in Wahrheit geoffenbart hat, dann sind wir kein Denkmal, dann sind wir ein Zeugnis. Ohne viele Worte zu machen, werden die Menschen es sehen. Freunde, wer immer wir heute sein mögen, der du noch nicht gerettet bist, lass Jesus als Retter in dein Leben hinein. Der du Heilung bedarfst, lass Jesus als Heiler in dein Leben hinein. Der du Befreiung bedarfst, lass Jesus als Befreier in dein Leben hinein. Und wenn du ihn heute aufnimmst, er ist ja alles in allem. Er ist Retter, er ist Heiler. In ihm hat das Erlösungswerk seinen Anfang, in ihm sein Ende. Er, der begonnen hat, er wird's auch vollführen. In dem Augenblick, wo Jesus in unser Leben hineinkommt, hat unser Leben überhaupt erst einen Sinn und eine Bedeutung bekommen. Lasst es euch von Gott nie und nimmer rauben. Ein Liederdichter singt, seliges Wissen, Jesus ist mein. Und das dürfen wir aus völliger Überzeugung durch den Glauben sagen. Nicht nur, weil wir es mit unseren Lippen bekennen, sondern weil wir es durch die Gnade unseres Gottes haben, erfahren und erleben dürfen. Gott hat mit uns in dieser Generation durch sein geoffenbartes Wort gesprochen, wohl all denen, die diesem Worte Gehör schenken, die sich der Offenbarung Gottes unterordnen können, die sich fügen können, ja, die sich hinein versetzen lassen, dahin, wo Gott sie hinstellen möchte. Dann wird alles gut gehen in deinem und in meinem Leben. Und wie bei Hiob wird das Ende herrlicher sein, als der Anfang war. Denn ich und du, wir wissen und können sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Menschlich gesehen könnte ich mir die Frage stellen, was hat Gott in mir gesehen? Was hat er in dir gesehen? Was haben wir ihm bringen können? Gar nichts. Und dennoch hat er uns angenommen und hat uns alles aus Gnaden geschenkt. Ich werde die Stunde nie vergessen, als ich Bruder Brenhim damals in Karlsruhe hörte. Und es waren Prediger links und rechts, hinten und vorne. Und Dr. Guggenbühl und einige angesehene Personen betraten die Hotellobby in dem Hotel Drei Linden in Karlsruhe, Durlach. Und ich stand da als ein Mann, als ein Jüngling, der nur ein paar Sätze Englisch konnte, aber in meinem Herzen den Wunsch, wenigstens diesen Mann Gottes zu begrüßen, ihm die Hand zu reichen. Alle gingen vorbei. Nur einer blieb stehen, und das war Bruder Brenhim. Er kam als Letzter. Und er wandte sich um und sagte zu mir, du bist ein Prediger des Evangeliums. Und ich kann euch sagen, die Tränen begannen zu fließen, als ich diesen einfachen Mann, den ich erst in einem Gottesdienst an dem Sonntagnachmittag gehört hatte und an dem Montagmorgen höre ich Worte aus seinem Munde und begrüße ihn. Ich habe mir den Auftrag Gottes nicht selber gewünscht oder gegeben. Es war eine Fügung Gottes und ich bin dem Herrn dafür dankbar. Und solange Odem in mir ist, möchte ich diesen Auftrag ausführen und die Speise austeilen, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Und ihr alle, die ihr diese Speise zu euch nehmt, seid Gott dankbar dafür. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Tausende und Abertausende gehen daran vorbei. Für sie hat es keine Bedeutung. Aber für die Erstgeborenen, für die wahren Söhne und Töchter Gottes, für sie hat das geoffenbarte Wort eine Bedeutung. Für viele ist der Name Bruder Brenhim ein Abscheu geworden und für eine kleine Schar verbunden mit dem, was Gott in unserer Generation getan hat. Und dann kommt hinzu, dass die Gräber der Propheten geschmückt werden und die noch lebenden Zeugen Jesu werden unmöglich gemacht. Aber auch das nehmen wir hin. Vielleicht kommt der Tag, wo auch mein Grab geschmückt werden wird. Aber während den Lebzeiten musste jeder Mann Gottes durch die tiefsten Verachtungen hindurchgehen. Und der Herr sagte, wehe euch, wenn die Menschen Gutes von euch reden, dann stimmt's mit euch wahrlich nicht. Und so sind wir dem Herrn von Herzen dankbar, der sich so herabgeneigt, der uns so innig geliebt, ja, der mit uns geredet. Seine Wunder wollen wir rühmen und das, was er an uns getan hat, das wollen wir schätzen und daran festhalten. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Vielleicht singen wir gemeinsam, so wie ich bin. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut mischt mich von Sünden. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht mein, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden. Rein, o Gottes Lamm, ich komm. Lasst uns die Häupter beugen. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir, o Gott, dass wir als dein Volk an dieser Stätte versammelt sein dürfen, in deinem teuren und heiligen Namen. Ich bin dir dankbar, o Herr, dass ich in den vergangenen Tagen dort sein durfte, wo du gewandelt, wo die Propheten dein Wort verkündigt haben. Aber noch mehr danke ich dir, dass du in meinem Herzen Wohnung genommen hast. Noch mehr danke ich dir für die Vergebung meiner Schuld und Sünde. Noch mehr danke ich dir, dass du hingegangen bist, die Stätte zu bereiten. Und du kommst wieder, Anbetung deinem heiligen Namen. Herr, ich bitte für alle, die ihre Hände gehoben haben, o Herr, du weißt, worum sie bitten. Du weißt, was sie benötigen, o Herr, ob es geistlicher oder irdischer Natur ist, o Gott. Du kennst die Anliegen, treuer Herr, du liebst. Und wir möchten gern von deinen Wundern berichten, von der Rettung, die du schaffst, von der Heilung, die du vollbringst, von der Befreiung, die du schenkst, nicht nur aus lang vergangenen Zeiten, sondern von dem, was du heute tust, denn du bist derselbe, gestern, heute Und derselbe in Ewigkeit, gehe heute durch unsere Reihen, gerade jetzt in diesem Augenblick, o Herr, und berühre jedes Herz in einer ganz besonderen Weise, Herr. Durch die Kraft deines Blutes sei jede Schuld und Sünde getilgt. Ach Herr, ich danke dir, rühme deinen herrlichen Namen und bete dich an. Halleluja, Heiland, vereinige dein Volk. In dir, o Herr, unter der Leitung deines Heiligen Geistes, nimm alles Eigene von mir, alles eigene Denken, alles eigene Wollen. Herr, ich meine es, denn die Stunde ist gekommen, wo du uns sagen lässt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken und meine Wege höher als eure Wege. Heiland, nimm mich von meinem Wege, nimm uns alle von unserem Wege und stelle uns auf deinen Weg, auf den lebendigen Weg, der zum Ziele führt. Räume jeden Anstoß aus dem Wege und verherrliche deinen Namen. Rüste deine Gemeinde aus mit Kraft aus der Höhe. Halleluja, deinem wunderbaren und heiligen Namen. Auch jetzt warst du uns nahe und hast uns gesegnet und die Gebete erhört. Rette die Verlorenen, heile die Kranken, tu Wunder zur Ehre und Verherrlichung deines heiligen Namens. Halleluja. Amen.